Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CT Uplink. Wir werden euch heute zeigen, wie ihr mit der Oculus Rift an fremde Orte reist, wie ihr euch endlich nicht mehr mit den Passwörtern rumschlagen müsst und wie ihr euren WordPress-Blog tunt. Bis gleich.
CT Uplink.
Hallo, herzlich willkommen nochmal. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Wir werden heute nochmal über die CT18 sprechen und die Themen, die da drin sind. Nämlich mit
Ronald Eikenberg aus dem Security-Ressort.
Keno Jansen aus dem Imaging-Ressort.
Und Daniel Berger aus dem Internet-Ressort.
Internet.
Gut,
du bist gucken, was da so
abgeht
im Internet. Wir werden aber mit Robotern anfangen, mit ganz viel Hardware.
Ja.
Keno, du hast hier das Ding schon wieder rumliegen, diese Oculus Rift.
Genau.
Diese Virtual Reality Brille ist das, ne?
Ja, genau. Hatten wir, glaube ich, auch in der Sendung davor
genau, schon. Genau, ist schon ein paar Sendungen her, aber hatten wir auch schon gezeigt. Normalerweise halt zum Spielen und so gedacht.
Ja.
Nicht nur. Ja, offensichtlich, ne? Was hast du denn damit gemacht?
Ne, ich nicht, sondern uns haben zwei junge Leser angeschrieben, die eine Bachelorarbeit gemacht haben.
Okay.
Und zwar haben die zusammen mit der Oculus Rift haben die einen Roboter gebaut mit zwei Webcams als Augen.
Ja.
Sieht ein bisschen aus wie dieser, kennt ihr Nummer 5 lebt, den Film?
Oh ja, so 80er oder
dieser,
so. Ne?
So Input. Und der sieht ein bisschen so aus.
Ja.
Und das Faszinierende ist, du stellst diesen Roboter irgendwo hin, sage ich jetzt mal nach Timbuktu, und dann sitzt du da in Hannover mit deiner Oculus Rift Brille und die bewegt deine Kopfbewegungen, die werden zum Roboter übertragen und der führt diese Kopfbewegungen mit aus. Das heißt,
okay,
du kannst sozusagen deine Wahrnehmung auf diesen Roboter auslagern.
Aha.
Und das ist natürlich ziemlich aufregend für wissenschaftliche Projekte, aber auch für Katastrophenschutz-Sachen. Also da, wo du einen Mensch nicht reinschicken willst, kannst du dann diesen Roboter reinschicken.
Also ich stelle mir da auch noch spaßige Sachen vor. So. Also allein diese ganzen Webcams, die irgendwo an
Niagara...
Das hast du jetzt gesagt.
Okay, ja.
Irgendwo an Niagara-Fällen stehen oder sowas, dass du damit rumgucken kannst.
Ja gut, das kann aber immer nur einer, ne? Weil du natürlich
die Kopfbewegung...
Also wenn du jetzt gerade deine Kopfbewegung auslagerst und ich da auch reingucken würde mit meiner Oculus Rift, dann würde mir natürlich total schlecht werden, weil ich dann die fremden Kopfbewegungen nachvollziehen muss.
Okay.
Ja, und das ist...
Wollen wir einfach mal kurz ein Bild zeigen? Das
ist,
glaube ich, einfacher, als es zu erklären.
Das ist gut.
Wenn unser Regime mal umschalten kann, genau.
Genau.
Das rechts ist diese beiden Kameras.
Genau.
Und der hat sogar Augenbrauen. Der hat
Augenbrauen. Genau, ja. Ich habe auch gedacht, dass die für irgendwas gut sind, aber die haben die wirklich nur drauf gemacht, um. Also Martin Jehle und Frederik Starnecker heißen die beiden übrigens.
Aha.
Von der HTWG Konstanz. Und die haben diese Schaumstoff-Augenbrauen da eben drauf gemacht, um denen so ein bisschen menschlicher und sympathischer erscheinen zu lassen.
Er guckt aber ein bisschen böse, oder?
Ja. Findest du?
Ich finde den auch eher gruselig. Okay, und dann
kannst
also
dir gleich mal ein Video angucken.
Okay. Genau. Das sind dann die Motoren, die bewegen sich dann nach den Sensoren, die in der Oculus Rift
Das sind drei Servomotoren, die dann also nicken, drehen und neigen, glaube ich. Also die Kopfbewegung, die man da macht. Und da ist noch keine positionale Bewegung drin, also aber du könntest natürlich da theoretisch Reifen drunter machen und dann irgendwie mit dem Gamepad oder so könntest du dann auch das Ding fahren lassen. Das haben sie aber jetzt noch nicht gebaut, weil das halt eher was Mechanisches ist.
Und die machen das im Rahmen einer Bachelorarbeit?
Genau, die studieren, glaube ich, Informatik studieren die.
Okay,
so
das wird ja genug sein für die 30, 40
Informatik.
Seiten, die das dann werden müssen.
Ja, genau. Ja, ich meine, die haben halt die ganze Software, also die haben einfach die Mechanik selbst gemacht.
Mhm.
Das ist natürlich schon mal viel Rumgefrickel gewesen und natürlich die ganze Software. Also, weil du musst ja das Bild für die Oculus Rift entsprechend aufbereiten und solche Sachen. Und Latenz ist natürlich immer ein Problem.
Mhm.
Aber es funktioniert tatsächlich schon echt gut. Vor allem die Mechanik ist faszinierend.
Also das ist ausprobiert.
Vielleicht kannst du ja das Video mal zeigen, dann kann man sich ein bisschen besser vorstellen.
Ich hoffe.
Ah ja. Genau, das ist der Martin Jehle.
Okay, das ist unser Heise-Netzwerk, ist gerade abgeraucht.
Offensichtlich. Aber, das Schöne ist,
aber du kannst ja trotzdem schon mal erzählen, was zu sehen ist.
Genau, also da ist darauf ist zu sehen, dass der Martin Jehle gerade die Oculus Rift aufhat und seinen Kopf eben bewegt. Und der Roboter, kann man im Video ganz schön sehen, dass der Roboter eben genau diese Bewegungen nachvollzieht. Und die Bildqualität ist tatsächlich ganz okay. Es ist ein bisschen blass, das Bild, und vor allem, weil die Roboteraugen einen festen Augenabstand haben, fühlt sich das manchmal so ein bisschen schief an, aber es ist auf jeden Fall viel, viel lebensechter als einfach nur ein Display.
Und das kann bewegt man jetzt, sich ja auch seitlich, habe ich jetzt gesehen. Das ist nicht nur 360 Grad.
Genau, weil du deinen Kopf ja auch so kippen kannst.
Ach was, das geht auch
wir
alles.
Haben gleich, ne? Wir haben bestimmt gleich nochmal eine... Kannst du nochmal zum Anfang zurückspulen?
Ja, klar doch.
Weil da kann man nämlich sehen... ist das der Anfang?
Das ist der Anfang, ja.
Also hier kann man es genau, hier kann man es gut sehen. Das ist wirklich komplett in Echtzeit genau das gemacht wird, was der Martin da macht, macht auch die Brille. Hier kann man es auch nochmal sehen.
Ja.
Also, also das ist haben sehr, da sehr faszinierend.
Haben die da schon konkrete Anwendungen für?
Ja, sie haben jetzt erstmal natürlich Conferencing ist natürlich irgendwie ganz interessant, dass man nicht einfach nur irgendwie so ein Videokonferenzsystem hat, sondern dass man wirklich demjenigen gegenüber steht. Ich meine, das ist natürlich für den anderen, der dem Roboter gegenüber sitzt, ein bisschen strange, dass er dann so den Roboter anguckt, aber es ist trotzdem irgendwie...
Vielleicht wird er ja noch menschlicher.
Genau, man könnte ihn natürlich noch menschlicher machen. Und andere Sachen sind eben, ja, sowas wie Höhlenforschung oder auch Kernkraftwerke zum Beispiel.
Mhm. Also an Sonden?
Sonden, genau. Mhm. Und natürlich ganz klassisch auch im militärischen Umfeld Bombenentschärfung, also Minenentschärfung, Bombenentschärfung. Mhm. Mhm. Die haben ja auch schon sowas beim Militär, aber das ist natürlich wahnsinnig teuer. Mhm. Und was ich wirklich beeindruckend finde an dem Ding, dass das so billig ist. Also die Kameras, ich weiß nicht.
Das sind so normale Webcams, ne?
Genau, es sind normale 720p Webcams. Die kosten, glaube ich, 20, 30 Euro das Stück.
Okay.
Die Servomotoren kosten 50 Euro das Stück. Davon braucht man drei und dann noch irgendwie so eine Steuereinheit für 40 Euro oder so. Und der Rest ist, ja gut, man braucht halt zwei PCs, aber da kann man auch einen ganz einfachen benutzen, also ein einfaches Notebook, weil eben die Steuerdaten... Also die beiden PCs kommunizieren und...
Also es sind eigentlich alles Bauteile aus einem Modellbauladen oder so, ne?
Genau. Und die Oculus Rift kostet ja auch nur, in Anführungsstrichen, nur um die 300 Euro, was ich ja auch für so ein tolles Ding irgendwie recht günstig finde.
Ja.
Wie ist das mit der Latenz?
Das ist so ein Ding, das haben die nicht gemessen. Also sie haben das immer nur in Frames. Also sie haben immer nur geguckt, dass sie möglichst viele Frames rauskriegen. Und sie kriegen... Was haben Sie gesagt? Das steht hier in dem Artikel drin. Der Videostream schafft bis zu 20 Bildern pro Sekunde oder 15 bis 20 und das Headtracking kann 10 bis 15 Positionen pro Sekunde. Aber beim Headtracking reicht das auch. Also da hast du ja, das muss ja nicht so genau sein, aber du hast schon recht, die Latenz, die ist ein Problem. Vor allem, weil sie auch noch Augmented Reality Informationen da einbauen können und dann steigert sich die Latenz.
Also, dass man quasi im Blickfeld noch ein Head-Up-Display hat oder sowas?
Ja, dass man so eine Gesichtserkennung zum Beispiel hat oder eine Objekterkennung.
Ja.
Also, man könnte zum Beispiel, das sind im Moment alles noch so Spielereien, aber dass, wenn ich euch jetzt angucken würde, also mit dem Roboter, dann würde der halt eure Gesichter erkennen oder so. Ja. Du kannst dann irgendwelche Dinge einblenden. Das ist im Moment halt einfach nur noch eine wissenschaftliche Studie. Ich wüsste jetzt gerade auch noch nicht so spontan, was man mit den Augmented Reality Sachen jetzt Sinnvolles anfangen könnte. Sinnvoll. Sie haben es einfach nur gemacht, weil sie es können, ne? Hätte ich auch gemacht.
Ja, oh, coole Idee.
Cool. Ja. Mit dem Augmented Reality, aber was halt wirklich wichtig wäre, um das in der Praxis einzusetzen, ist, dass man die Latenz halt noch mehr runterkriegt. Weil das ist natürlich irritierend, dass das Bild und der Ton immer nur so ein bisschen versetzt kommt.
Aber es sah schon relativ fix aus jetzt. Also man hat jetzt bei diesem Video hat man jetzt keinen Unterschied gesehen, ne, über den Kopfbewegung.
Ja, du merkst es halt schon ein bisschen, wenn du es aufhast.
Da geht es um Millisekunden dann, ne?
Ja, klar. Mhm. Also das menschliche Gehirn ist da ja relativ sensibel. Mhm. Aber es wird einem zum Beispiel nicht schlecht. Also bei ganz vielen Oculus-Sachen, gerade wo man sich dreht oder so, also gerade so Ego-Shooter-Sachen, die kann ich nicht länger als 5 Minuten spielen. Mhm. Und da hatte ich gar keine Probleme.
Aber fühlt man sich nicht trotzdem ein bisschen komisch? Ich meine, wenn man die dann abnimmt und wieder in der echten Realität ist oder so.
Ja, vor allem, weil wir das natürlich bei uns im Labor ausprobiert haben. Das heißt, meine Wahrnehmung war irgendwie nur so 2 Meter verlagert. Und das war natürlich dann irgendwie schon so ein bisschen strange. Ja. Ne?
Also ich finde es sowieso ein bisschen absurd, weil du halt über die Virtual Reality Brille kannst du in die Realität gucken quasi.
Ja, ja.
Also, 2 Meter versetzt.
Wow. Ja, genau, aber ich fand gerade cool. Deswegen war das Projekt gerade interessant, ne? Ja. Weil man auch zeigt, dass man nicht nur irgendwelchen Spielkram damit machen kann.
Ja, klar, ja.
Aber das ist ja eh ein Problem mit der Virtual Reality. Da, ich habe jetzt die letzten 3 Tage eigentlich damit in der Virtual Reality verbracht und man wird schon so ein bisschen wahnsinnig. Schon, also es hat schon so was Dogies so ein bisschen, wenn man dann, vor allem es gibt auch so eine ganz interessante Demo, die heißt The Chair, dass man immer, wenn man, wo, also man guckt dahin und dann passiert immer da, wo man gerade nicht hinguckt, passieren irgendwelche Dinge, also bauen sich irgendwelche Häuser auf oder die Mauer kommt dichter oder kommt näher. Und immer wenn du gerade nicht guckst, verändert sich die Welt. Also da ist eine Topfpflanze, guckst du weg und dann hast du auf einmal eine andere Topfpflanze da stehen. Denkst immer, stimmt
das
nicht?
Das ist ja wirklich gruselig.
Das ist wie so ein Folterwerkzeug dann, oder?
Eigentlich soll das eine nette Demo sein. Ja,
wahnsinnig
aber
macht.
Ist, also klar, es gibt bestimmt Leute, die finden das ganz schrecklich, aber ich fand es ganz lustig.
Ja, cool. Ich habe das Gefühl, da kommt noch ganz viel bei den
Auf jeden Fall, ja, glaube ich auch.
Also wir stehen immer noch am Anfang.
Das ist dann der Laser auf der Schulter.
Ja, genau, ja. No. Mal schauen, dauert hoffentlich noch ein bisschen.
Ja,
aber cool. Also werden wir auf alle Fälle weiterverfolgen.
Jo.
Und also ich finde es faszinierend, dass es im Rahmen von einer Bachelorarbeit passiert.
Ja, finde ich auch. Also wir haben, das ist auch, hat auch für Furore gesorgt. Also ich glaube, die
zeigt aber auch, dass es oft viel nur eine Frage des Preises ist und des Aufwandes. Ne?
Ja, klar.
Und mit sowas wird es dann realisiert. Ja, genau. Schön, sehr gut, ja. So, anderes Thema. Ich habe 1000 Passwörter auf 1000 Webseiten und ich habe immer dasselbe genommen. Leider. Du hast eine Lösung dafür, ne?
Ja, dann hast du ja doch nicht 1000, sondern im Endeffekt wieder nur 1. Das ist leider sehr oft, weil es eben, diese Passwort-Policies von den Seiten werden immer komplizierter. Wir können das ja.
Wir haben ja auch schon ein gutes Beispiel dafür bei Apple, nämlich.
Genau, das ist
das sind die Bedingungen.
Oh Gott. Und bis man da irgendwie was gefunden hat, was dann, wo dann alle Punkte grün werden, das dauert schon eine ganze Weile.
Also wir können ja mal so kurz für die Leute, die zuhören, ein paar vorlesen. Also klar, mindestens ein Kleinbuchstabe, mindestens ein Großbuchstabe, mindestens eine Ziffer. Darf nicht mehrere identisch aufeinanderfolgende Zeichen enthalten, darf nicht mit dem Accountnamen identisch sein, muss auf mindestens 8 Zeichen bestehen, darf kein häufig verwendetes Kennwort sein. Das finde ich, den letzten Punkt finde ich ziemlich interessant, weil man merkt, welche Passwörter dauernd verwendet wurden. Also 1, 2, 3, 4 geht wahrscheinlich nicht.
Ich habe noch ein älteres Apple-Passwort und das, zumindest bei einem Punkt stimmt das nicht damit überein und da hat Apple mir auch noch keine Mail geschrieben.
Die haben es ein bisschen verschärft. Also wenn du es jetzt änderst oder noch nicht neu registrierst, dann musst du die ganzen Punkte da erfüllen. Das ist aber auch bei diversen anderen Diensten inzwischen. Ne? Das ist jetzt nur ein Beispiel. Also es läuft darauf hinaus, dass man ganz viele Passwörter braucht. Es gab ja jetzt gerade diese großen Fälle da von wie 3 Milliarden oder 2,1 Milliarden Passwörter.
Die unfassbar.
Da, man muss im Prinzip davon ausgehen, dass früher oder später auch ein eigenes dabei ist. Und nur wenn man dann wirklich das so durchgezogen hat, wie es immer empfohlen wird, andere Passwörter für die verschiedenen Dienste zu benutzen, kann man sich dann sicher sein, dass man in so einem Fall dann schadlos davon
kommt. Was ja im Prinzip also logisch ist, dass man das machen soll, aber es ist einfach unrealistisch. Also ich meine, ich weiß nicht, auf wie viele Webseiten ich registriert bin, und da jedes Mal ein neues Passwort zu nehmen, nur damit das, falls es geklaut wird, nicht auf einer anderen Webseite verwendet wird, ist mir halt zu anstrengend.
Ja, eigentlich ist das ganze Konzept ja völlig überaltert und nicht mehr zeitgemäß.
Also vor 15 Jahren hast du dich genauso angemeldet, auf dieselbe Weise, ja.
Da hattest du nur weniger Dienste wahrscheinlich, ne? Jetzt
stimmt.
Hast du für jeden Social-Media-Kram irgendwie einen neuen Zugang.
Ja.
Ständig registriert man sich und ja, es gibt so ein
Du hast dir jetzt angeguckt, wie man aus der Misere rauskommt, ne?
Genau. Also da inzwischen gibt es da recht spannende Lösungen, die wir dann gefunden haben. Das fängt ganz traditionell an mit den Passwortmanagern, die jeder kennt. Auch da hat sich ein bisschen was getan, zum Beispiel Metro. Das hat Twitter jetzt gerade gekauft und unter Open-Source-Lizenz gestellt. Also man kann da wirklich reingucken, bis hin zu den Server-Apps.
Läuft das als PC-Programm oder im Browser?
Das läuft als Browser-Erweiterung, aber es gibt auch Apps für die wichtigsten Plattformen.
Okay.
Also ist das so gut wie KeePass? Also
ist es anders, weil es über die Cloud läuft. Also es gibt da keinen, du musst nicht mehr synchronisieren und so, sondern das ist alles automatisch auf irgendeinem Server. Allerdings im Browser verschlüsselt. Also da läuft ein JavaScript, was deine Passwörter, also es ruft da so ein Krypto-Blob ab von dem Server und entschlüsselt das dann im Browser und genauso wird es dann wieder verschlüsselt. Also in der Theorie kann da der Anbieter auch nicht reingucken.
Okay. gut, also man, Vertrauen muss man trotzdem haben. Also ja, in heutigen Zeiten, es ist ja selbst wenn es verschlüsselt ist, man erwartet jedes Mal eine Backdoor oder ne? Vor allem wenn es ein amerikanisches Unternehmen
ist. Ich meine, das ist halt alle seine Passwörter in der Cloud zu lagern. Ja. Das ist so vom Gefühl her schon.
Also vor allem, was ist denn, wenn dieser Dienst dann geknackt wird?
Ja, dann hat man ein Problem. Also das ist natürlich alles HTML, JavaScript. Mhm. Und wenn der Server kompromittiert wird, kann da jemand einfach eine Funktion einfügen, die das Masterpasswort überträgt
in
irgendeinen Server. Also wenn da wirklich der Server kompromittiert wird, ist man dann auch, steht man mit runtergelassenen Hosen da im Prinzip.
Ist das denn gelöst durch PC-Programme, die man halt offline zu Hause hat?
Ja, es gibt dann noch so ein paar Abstufungen. Also das bekannteste ist ja KeePass, Open Source, ist nämlich schon seit etlichen Jahren etabliert, auch für alle Plattformen erhältlich. Und da kann man dann selbst entscheiden, wie weit man jetzt in die Cloud möchte. Also man kann den Passwortcontainer auch auslagern, auch mit ein paar Tricks noch. Also dass da auch, selbst wenn der mal irgendwie abgegriffen wird, dass da keiner das Passwort durchprobieren kann.
Das heißt, das hat man noch mehr unter Kontrolle.
Genau, das ist dann ganz nach dem persönlichen Empfinden, wie weit man da gehen will. Sowas, also dieses Mitro zum Beispiel ist jetzt das Extrembeispiel für die Cloud oder auch LastPass ist ein ganz bekannter Kandidat. Ja, wenn man ein bisschen Kontrolle haben will, ist dann sowas wie KeePass dann schon die bessere Wahl.
Okay.
Aber
geht's denn auch noch sicherer?
Ja, es gibt also es gibt jetzt neue Konzepte wie dieses, was eigentlich jeder macht, also ein Passwort überall zu benutzen, wie man das machen kann, aber so, dass es sicher ist. Also es nennt sich Master Password. Das hat unter iOS angefangen mit einer App. Da hast du nur noch ein Passwort und darüber generiert dann diese App für verschiedene Dienste verschiedene Passwörter. Also es nimmt dein Passwort, deinen echten Namen, die Adresse der Seite, wo du dich halt anmelden willst und ja, dann in dem Moment hast du dann, wenn du dich da mit dem Masterpasswort einloggst, jeweils halt sichere Passwörter für die Dienste. Das ist ganz charmant, weil nichts an sensiblen Daten auf den Geräten gespeichert werden muss.
Okay.
Also das Masterpasswort muss man weiterhin im Kopf behalten und alles andere macht dann das Programm.
Also maximal liegen da noch die Login-Namen auf deinem Smartphone und die URLs. Aber die ganzen Passwörter werden halt bei Bedarf generiert und dadurch, dass dieser Algorithmus ja so definiert ist, kannst du quasi auf allen Geräten das nutzen, ohne dass du synchronisieren musst. Also das ist schon ein großer Vorteil. Und was finden wir momentan noch ganz sexy? Also da die ganzen Algorithmen da geprüft sind und man kann aus diesen, selbst wenn jemand ein Passwort bekommt von denen, die da generiert werden, kann der darauf nicht ohne weiteres auf Masterpasswort zurückschließen. Und das ist momentan eigentlich das, was am elegantesten ist, gerade wenn man halt, ja, wie jeder so ein bisschen faul ist. Ne? Ich persönlich bin auch keine Ausnahme. Ja, und ist ein ganz spannendes Konzept.
Und das heißt, da braucht man auch nichts an irgendeinen Anbieter auslagern. Also nichts Essentielles offensichtlich. Ne?
Genau, das ist komplett offline. Also man hat nur diese App. Die gibt es auch inzwischen für Android und Windows, Mac als Java-Programm.
Okay.
Das ist alles noch ein bisschen... Ja, Beta. Aber es zeigt ganz gut, wo die Reise hingeht.
Vom Konzept her.
Genau.
Ja.
Ja, und dann...
Du hast ja auch noch einen Stick rumliegen, sehe ich, ja?
Ja, das haben wir zufällig entdeckt. Das ist der Input-Stick.
Aha.
Der sieht erstmal aus wie ein normaler USB-Stick. Ich weiß nicht, ob man den sehen kann. Wahrscheinlich, ja, genau, ich halte den mal hier hin.
Ja.
Also sieht erstmal aus wie ein Speicherstick. Ist wahrscheinlich auch das gleiche Gehäuse. Das hat so ein polnischer Entwickler zusammengebaut. Das ist im Prinzip eine USB-Tastatur. Also du steckst den in den Rechner rein, der meldet sich als USB-Tastatur. Und der Clou ist, du kannst den über Bluetooth von deinem Smartphone aus mit Text beschicken. Also das heißt, du sagst, das Smartphone kann einen Stick anweisen, irgendwas einzutippen und der macht das dann ganz stumpf. Und das in Verbindung mit dem Passwortmanagern ist halt richtig cool. Also wir haben uns da mit Entwicklern zusammengesetzt und die ein bisschen angespornt, da was zu basteln. Und jetzt gibt es halt diese Master-Password-App für Android jetzt auch erstmals. Die generierten Passwörter direkt in deinen Rechner eintippen kann. Also du musst, das ist super komfortabel. Also du gehst dann einfach in deine Passwort-Manager-App auf dem Android oder später wahrscheinlich irgendwann unter iOS.
Ja.
Und hast überhaupt keine Tipperei mehr. Also man sieht das hier. Das ist jetzt ein ganz normales Login-Feld. Ich habe jetzt hier keine Treiber installiert, nur den Stick halt reingesteckt.
Ja.
Und hier hätte ich jetzt meine Liste mit den ganzen Logins, ne, die man so hat. Und in dem Moment, wo ich jetzt hier zum Beispiel auf das User-Symbol klicke, erstmal nochmal connecten. Das hatte ich vergessen, ich habe den zwischendurch rausgezogen. Das sollte nicht allzu lange, genau, da sind wir.
Das heißt, die gesamten Login-Daten sind aber auf dem Smartphone gespeichert.
Genau. Ich kann das mal zeigen. Also wenn man jetzt hier drückt, da wird jetzt der Benutzername eingetippt. Ne? Und was viel wichtiger natürlich ist, das Passwort hier. Und da wird auch schon gleich das Passwort abgeschickt, also ein Enter gesendet. Und ja, und das in Verbindung mit diesem Master-Passwort, also ein Passwort. Und hier keine sensiblen Daten speichern, sondern nur noch die, die Logins, also die Login-Namen und URLs. Ist schon ziemlich sexy, weil es ist alles halt entkoppelt. Mhm. Selbst wenn du hier einen Trojaner auf dem Rechner hast, der kann dein Masterpasswort nicht mitschneiden, weil du tippst es ja nur hier ein auf dem Smartphone. Das ist ja noch relativ sicher.
Aber über einen Keylogger könnte er doch, also wenn da jetzt ein Keylogger irgendwie laufen würde, dann hätte er das komplette Passwort.
Ja, in dem Fall auf dem Rechner ja nur das jeweilige Seitenpasswort, ne, für den Dienst. Also das Masterpasswort nicht.
Ja,
und dann ist der Schaden ja überschaubar, weil das passt ja auch nur da. Ist natürlich auch nicht schön. Man sollte immer sehen, dass der Rechner virenfrei ist, weil sonst kann man sich ja gar nicht schützen, egal wie gut das Passwort ist. Wenn er das einfach so im Klartext direkt ablesen kann, hilft das ja alles nichts.
Aber was ich jetzt nicht verstanden habe, warum macht man das mit diesem Umweg? Damit das Masterpasswort gar niemals auf dem Rechner ist, sondern dass das auf einem anderen Gerät stattfindet sozusagen.
Genau, das ist ein Geheimnis, das musst du dann nicht preisgeben. Und das ist nochmal, also du kannst das auch alles hier machen mit dem Tool, aber das ist alles nochmal getrennt, entkoppelt und nochmal eine ganze Ecke sicherer, als das alles auf dem Rechner zu machen.
Okay, welche Methode benutzt du momentan?
Ich spiele ein bisschen mit unserer Passwortkarte rum, die wir im Heft haben.
Okay, da geht's zurück zu den Basics, wieder auf Papier aufschreiben.
Genau.
Das, okay, was ist die Passwortkarte?
Also wir haben da einen Artikel in dieser Titelstrecke, Passwörter, der beschäftigt sich damit, wie man das komplett ohne Rechner verwaltet. Also wie man seine Passwörter in den Griff kriegt, ohne Passwortmanager, ohne Trojaner-Gefahr. Und dabei war dann eine Methode, die da rausgekommen ist, eine Karte.
Also normalerweise ist ja, das Passwort aufzuschreiben, ist ja die Todsünde, ne?
Ja, das ist auch zu Unrecht nachgetragen,
Dieses
Image. Also solange man den Zettel irgendwie sicher verwahrt im Portemonnaie oder im Tresor, ist das erstmal überhaupt kein Problem. Also das ist besser, als das auf dem Rechner zu machen.
Ja.
Man muss den Zettel natürlich immer gut wegschließen und auch ein Backup machen, weil wenn der Zettel weg ist, sind die Passwörter natürlich auch weg. Und da
Backup, eine Fotokopie oder sowas.
Zum Beispiel, ja.
Ja, okay.
Das klingt herrlich altmodisch irgendwie.
Ich kann mir hier diese Karte auch nochmal groß zeigen.
Ja.
Regie. Ja, genau.
Ja, das ist mal ein Novum in CT. Da ist tatsächlich eine halbe Seite zum Ausschneiden drin.
Ach, das ist zum selber basteln.
Das ist zum selber basteln. Das ist hier gedoppelt. Also wir bieten das auch zum Download an.
Ja.
Creative Commons Lizenz zum Weitergeben.
Okay.
Da ist, also die Idee dahinter ist, dass man in die Felder zufällige Zeichen einträgt, also Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichen und so weiter. Dann druckt man sich das, also man füllt es auf dem Papier aus, weil da wegen Trojaner-Gefahr, also komplett entkoppelt. Und dann kopiert man sich das auf 50% mit dem Kopierer runter.
Aha.
Und dann passt das wunderbar auf so eine Scheckkarte drauf. Wir können das vielleicht nochmal zeigen. Genau, so kann das dann aussehen. So,
und was mache ich dann damit?
Man sieht da jetzt hier verschiedene Spalten und Zeilen. Also man würde jetzt hingehen und den Dienstenamen eBay zum Beispiel nehmen.
Ja.
Und dann anhand des Namens das Passwort ableiten, was man benutzt. Also beim E würde man jetzt in die erste Zeile gucken, B zweite Zeile, dann A nochmal dritte Zeile, Y ist dann hier hinten. Und schon hat man dann ein sicheres Passwort generiert. Das muss man sich nicht aufschreiben, ne? Und die Karte kann man immer dabei haben. Ist natürlich auch wieder das gleiche Problem wie mit dem Zettel. Also da sollte nicht in die falschen Hände gelangen.
Zum Beispiel, wenn man öffentlich in die Kamera halten oder so sollte.
Man ihn nicht. Wird ja noch alles geschwärzt, ne?
Ja, okay.
Ja.
Ja, und dann hat man also ganz altmodisch eine Karte im Portemonnaie und es ist im Prinzip ein Passwortmanager auf Papier. Ne?
Und die Zeichen werden dann, also man hat dann trotzdem Masterpasswort und die Sachen, die die Karte dann generiert, werden dann dahinter getan?
Das wäre eine Variante. Also wir haben das bewusst ein bisschen offen gestaltet und gesagt, macht es nicht so, wie wir es geschrieben haben, weil je mehr man es abwandelt, desto sicherer ist es. Man kann hingehen und sich noch ein Passwort im Kopf behalten und das immer dran stellen oder hinten dran stellen. Dann hat man das alles nochmal so ein bisschen entschärft und noch ein bisschen sicherer gemacht. Aber das Wichtigste ist wirklich, dass man das hier einfach hinbekommt mit den verschiedenen Passwörtern. Und soll auch so ein bisschen die Leute überzeugen, die bisher immer das Gleiche benutzt haben, so wie du.
Ja.
Kenn ich gerne mal.
Ich mache das auch allerdings, überall das Gleiche.
Ja, also das wenn dann wieder so ein Fall ist, dann ist wirklich die Gefahr da. Also die Kriminellen machen das. Die nehmen dann die Zugangsdaten von einem Dienst und probieren die bei anderen aus.
Ja.
Facebook, Twitter, wo man halt so angemeldet ist.
Klar,
und, und dann wird dann eine Spamwelle zum Beispiel losgetreten.
Okay. Aber dass mal dieses System generell reformiert wird mit dem Benutzernamen und dem Passwort, dass es dazu eine Alternative gibt, das ist noch nicht in Aussicht.
Ja, es gibt ja seit ein paar Jahren Bemühungen mit Zwei-Faktor-Authentifizierung. Mhm. Das heißt, man kriegt noch einen Code aufs Handy geschickt zum Beispiel, per SMS, den man dann beim Login eintippen muss.
So wie so eine Mobiltan bei der Bank oder so ähnlich.
Und dann ist halt sichergestellt, dass derjenige auch das Handy haben muss und nicht nur wie über einen Trojaner meine Zugangsdaten irgendwie abgreift, sondern muss auch Zugriff aufs Handy haben.
So, das heißt, dass man quasi die Hardware als Schlüssel dabei noch hat.
Genau,
als zusätzlich.
Okay. Also das heißt, man muss immer was wissen. Man muss
aber
was
das macht das Ganze ja nicht einfacher, sondern noch komplizierter. Also man hat sowieso schon Passwort und Nutzernamen und dann noch die Hardware dazu. Was zum Beispiel im Urlaub Quatsch ist, also wenn man ein Smartphone nicht mitnimmt.
Ja, okay. Und dann gibt es, also das ist im Prinzip auch Zwei-Faktor-Authentifizierung, das ist der sogenannte YubiKey. Das ist so ein kleiner USB-Stick, Hardware-Token auch genannt. Der ist auch eine USB-Tastatur, also genau wie eine andere. Und der generiert auf Knopfdruck einmal Passwörter. Und da kann der Dienst genau gucken, ob das von dem Stick generiert wurde, des Nutzers, der da registriert ist. Das kann man aber auch komplett als alleiniges Merkmal benutzen. Also es reicht im Prinzip, das reinzustecken, auf den Knopf zu drücken, um sich komplett einzubuchen.
Wie so ein Dongle bei manchen Softwares als Kopierschutz so ähnlich, dass das einfach nur registriert wird, ja?
Im Prinzip schon, ja. Also das Ding schickt auch eine Benutzererkennung.
Okay.
Und viele große Firmen, Microsoft, Google und so weiter, haben sich jetzt allein zusammengeschlossen und die sind jetzt drauf und dran, das auch als, weit akzeptiertes Verfahren durchzusetzen.
Was ist mit Mobilgeräten? Die haben ja keinen.
Bei vielen kannst du ja USB-Tastaturen anschließen.
Über einen Adapter.
Und was das Teil hier noch besonders macht, das hat NFC.
Ah, okay.
Also du kannst das, wenn du ein NFC-Handy hast, hinten dran halten und dann schickt es halt auch diesen Code. Da kannst du momentan noch nicht allzu viel machen, weil es fehlt noch die Unterstützung bei den Diensten. Also du kannst zum Beispiel deinen Passwortmanager entsperren. Ich glaube, das Smartphone kannst du inzwischen auch entsperren. Es ist eine vielversprechende Technik.
Google hat ja auch was gezeigt mit den Android Wear Uhren, dass man, wenn man damit in die Nähe seines Handys kommt, dass man da dann entsperren kann. Aber das ist natürlich als Passwort, das ist natürlich unsicher, weil wenn dir jemand die Uhr klaut, dann ja.
Aber es zeigt ein bisschen, wo die Reise hingeht. Also Google experimentiert viel. Die haben das Passwort auch schon für tot erklärt vor einigen Monaten.
Warum muss ich das dann immer noch eintippen?
Es gibt halt noch nichts, was wirklich verbreitet ist. Ja. Also du kannst dir spannende Sachen kaufen. Diesen YubiKey gibt es jetzt auch schon seit 2 Jahren. Ja. Kommt bald eine neue Variante, der dann auch breitere Akzeptanz finden soll. Aber es ist halt das größte Problem. Ne? Überall gibt es Passwörter, aber diese neuen Lösungen, da kannst du noch nicht allzu viel mitmachen.
Wie schätzt du das mit Fingerabdrücken ein? Das wäre eigentlich das Praktischste, weil ich meinen Finger ja immer dabei habe, im besten Fall. Solche Lösungen, so biometrische.
Unsicher. Das haben wir ja auch in CT auch schon gelernt, dass du einfach mit einem Klebeband von jemandem, ne?
Ja, das müsste Beispiel, natürlich sicher gestaltet sein dann natürlich. Ja,
aber das ganze Verfahren ist halt einfach nicht sicher, oder? Ja. Oder wie, ihr seid da ja noch...
Also als alleiniges Verfahren ist das wahrscheinlich nicht ausreichend, ne, weil du eben Gummiabdrücke nehmen kannst von den Fingern. Aber gerade jetzt so die Apple-Geschichte da mit Touch-ID, die ist eigentlich gar nicht schlecht, weil du kannst quasi deinen ganzen Passwortmanager an deinen Finger dranhängen. Ne? Also das musst du ja nichts mehr eintippen, du lässt dir dein Passwort da generieren, die werden alle verschlüsselt gespeichert und dann durch deinen Fingerabdruck dann freigegeben. Also
was mich daran stört, ist, dass du der Firma zu 100% vertrauen musst. Ansonsten ist dein Fingerabdruck an irgendwelchen Stellen, die du nicht kennst.
Ja, das ist ja immer so. Also gerade bei Apple, die können ja jederzeit irgendwas einbauen in iOS mit einem Update, da musst du einfach vertrauen, dass die es nicht machen und ist genau
gar. Was ja relativ unwahrscheinlich ist, wie wir gelernt haben, dass sie überhaupt nichts weitergeben. Also,
wie ist denn das mit anderen biometrischen Sachen? Also es gibt ja noch Iris-Scan, glaube ich, und Stimme. Das ist aber wahrscheinlich alles.
Es ist halt momentan noch ziemlich teuer. Also gerade Iris-Scan, das kannst du ja nicht so einfach so ein Smartphone einbauen. Das ist, soweit wir wissen, sicher. Stimme ist natürlich wieder so eine Sache, das kannst du ja aufnehmen und wieder. Es gibt ja auch bei Google dieses schöne Face Unlock. Am Anfang sind da
viel
Leute.
Spaß damit gehabt.
Am Anfang sind da Leute hingegangen, haben da irgendwelche Facebook-Profilfotos vorgehalten, das hat auch geklappt.
Genau,
Später gab es dann eine Variante mit, wo das Bild noch animiert wurde mit so einem 3D-Modell. Das hat dann wieder geklappt, das zu entsperren. Ist halt auch immer eine Frage der Sicherheit. Also wie viel Sicherheit brauche ich denn überhaupt? Weil wenn ich das Ding jetzt in der Bahn verliere, der Finder wird jetzt kein Bild von mir haben, das zu entsperren. Ja, also ist genau wie mit der Fingerabdrucknummer. Bis da jemand hingeht und den Fingerabdruck nachbildet. Also da muss der schon eine sehr interessante Person sein. Und für die meisten Leute ist das völlig ausreichend.
Also ich denke auch, dass das Problem nicht ist, dass da gezielt das Gerät angegriffen wird und jemand das versucht zu entsperren, sondern einfach, dass man es irgendwo liegen lässt und jemand kurz raufguckt oder halt genau in der Bahn und nicht unbedingt da ein totaler Profi gleich das Gerät in die Hand bekommt. Und für sowas reicht es ja dann auch. Auch mit dem Face Unlock, also zur Verteidigung muss man auch sagen, dass Google da eindeutig ranschreibt, dass es nicht sonderlich sicher ist, sondern einfach nur als Ersatz für den Entsperrknopf dient, mehr oder weniger, ja. Okay. Naja, alles noch nicht so ganz befriedigend, aber so kleine, einfache Lösungen gibt es ja schon.
Das macht ein bisschen Hoffnung zumindest.
Ja. Also ich meine, so eine Visitenkarte-Größe kann man sich ja immer ins Portemonnaie stecken und das einfach mal ausprobieren. Besser als ein Passwort für alles, sonst jetzt bestimmt. Ja. Man hofft halt immer drauf, dass man nicht der eine von den paar Millionen ist.
Ne? Von den Milliarden.
Oder Milliarden mittlerweile, ja. Das ist halt schon relativ wahrscheinlich.
Naja, einfach eine andere E-Mail-Adresse für den Login, siehst du? Und das als Ersatz.
Du Fuchs. Ja gut, mal gucken, wie lange das hält. Ja. Was ist dein Passwort für deinen WordPress-Blog?
Auch mein Standardpasswort tatsächlich.
Ja. Du hast an deinem WordPress-Blog viel rumgebastelt und getuned und so weiter, ne?
Genau.
Was hast du denn gemacht?
Also WordPress ist ja so erstmal so ein Content-Management-System, was vor allem bei Blogs zum Einsatz kommt. Aber inzwischen kann man damit auch vieles andere machen. Und das Coole daran ist, dass man eben mit Plugins da noch einiges rausholen kann und mit Zusatzdiensten noch Spaß haben kann.
Also ich habe manchmal den Eindruck, dass viele WordPress-Blogs halt doch sehr ähnlich sind und sehr ähnlich aussehen. Und dadurch, dass es halt so das System ist, ich glaube, irgendwas 60% Marktanteil oder so kann
genau, das sein? Genau, bei den Content-Management-Systemen. Also es ist schon sehr, sehr groß. Genau. Okay. Ist halt so die Standardlösung, weil man kann auch eine normale Website damit schnell aufsetzen. Und natürlich, wenn man nicht so viel Bock hat, sich damit zu befassen, dann sind die Standard-Design-Vorlagen natürlich, dann sieht halt alles gleich aus. Aber es ist sehr einfach und wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, kann man da schon individuell was mitmachen. Ne?
Das hast du getan.
Genau, ganz viel. Ja, und ich habe verschiedene Dinge ausprobiert. Und geguckt, was sind so die Anwendungsbeispiele. Zum Beispiel kann ich ja eine Foto-Website machen, da gibt es dann ganz interessante Lösungen.
Okay. So wir kennen ja alle diese Standardgalerien.
Ja, die ist schon ganz okay, finde ich, aber man kann es noch ein bisschen schicker machen. Also da gibt es dann.
Da haben wir auch ein Bild zu.
Oh ja.
Weil, also das kann man sich ja sonst wieder schwer vorstellen, Bilder ohne Bilder.
Ja, genau.
Also das ist deine private Fotosammlung aus dem Urlaub.
Genau, das sind meine Fotos, da habe ich das testweise mal gebaut.
Ja.
Das ist die Next-Gen-Gallery, die kostet auch ein bisschen Geld. Also das ist jetzt eine Pro-Version von
der Gallery. Das ist dann ein Plugin für WordPress?
Genau, und damit nimmst du dann die ganze Bilderverwaltung auch vor. Das ist dann abgekoppelt von WordPress. Das ist ein bisschen doof, wenn du es dann abschaltest, weil du es nicht mehr verwenden willst, weil es dann erstmal die ganze Seite zerschießt.
Ui.
Aber es ist...
Das ist eigentlich eine Bindung auf Lebenszeit.
Ja, ich meine, es kostet ja auch Geld. Dann,
kostet das monatlich Geld oder einmal?
War $50 kostet das. Und das ist also es gibt nochmal zwei Versionen, einmal für $50 und einmal für $100. Und die für $100-Version hat noch so ein E-Commerce-Plugin, wenn du dann, wenn die Fotos so toll sind, dass du sie verkaufen willst.
Aber hier ist ja jetzt auch schon eine ganze Menge drin, ne? Also rechts sehe ich hier Social Networks, kann man direkt posten und so weiter.
Genau, die Kommentarfunktion ist da ganz schön gemacht. Unten diese Vorschau, was noch so für Fotos in der Galerie drin sind. Also es ist schon sehr schick.
Ne? Okay.
Genau.
Was gibt's denn noch?
Ne, und ganz wichtig, wo wir beim Thema Sicherheit auch waren, da gibt es dann so Security Firewalls Plugins. Und vor allem, was ich jetzt bei meinem eigenen Blog auch merke, ist, dass offenbar jetzt mit Brute Force Attacken auf den Login-Bereich sich irgendwer versucht, Zugang zu verschaffen.
Also, dass einfach in Massen ausprobiert wird,
um Login-Daten reinzukommen. Also, witzigerweise oder erschreckenderweise haben sie meinen Nutzernamen schon rausgefunden. Hui. Der ist nicht sehr kreativ, muss ich allerdings sagen. Und sie versuchen jetzt halt, mein Passwort zu knacken. Und dann habe ich ein Plugin installiert, Limit Login Attempt. Heißt das und das sperrt dann nach 4 Versuchen die IP für einen gewissen Zeitraum. Und wenn er es dann nochmal probiert, kann die Sperrung auch ausgeweitet werden.
Okay. Also kostet sowas dann auch Geld?
Das ist umsonst. Also die meisten Sachen sind tatsächlich umsonst und die Basisversion von dieser Galerie zum Beispiel kostet auch nichts. Und wenn man dann mehr will, gibt es dann meistens irgendwelche Premium-Zusatzfunktionen oder Support, wenn man den in Anspruch nehmen will, dass der dann Geld kostet. Aber umsonst kriegt man schon einiges aus WordPress.
Hast du noch ein paar Beispiele?
Ne? Natürlich. Wenn du vielleicht noch einen Screenshot zeigst.
Ja, ich habe hier auch noch einen.
Genau, das ist zum Beispiel die Absicherung. Das ist ganz cool gemacht mit dieser Anzeige, die dir verrät, wie sicher dein WordPress ist. Und ich habe nur 65 Punkte dort links. Das ist
nicht so gut, oder?
Nee, da ist noch Potenzial vorhanden, genau. Und du wirst halt dadurch motiviert, die Sicherheitsvorkehrung einzuschalten und zu konfigurieren, weil du willst dann ja auch die volle Punktzahl haben und den Highscore knacken. Ne? Und das visualisiert eben ganz gut, was schon an ist und was aus ist. Da rechts zum Beispiel die Schalter. Das sind so die Basics erstmal. Mhm. Und dann kannst du dich da auch tiefergehend mit beschäftigen und wirklich in den Zusatzeinstellungen ordentlich rumexperimentieren.
Ist das so ein Problem, die Sicherheit bei diesen WordPress-Blogs? Also du hast ja gesagt, dass dein eigener Blog auch schon penetriert wurde.
Ja, weil natürlich durch die hohe Verbreitung ist das natürlich ein geliebtes Ziel für Angreifer oder Hacker, die es werden wollen.
Aber was machen die denn dann damit? Also wenn die jetzt einen Blog gekapert haben, was...
Also meine Einträge sind wahrscheinlich nicht so originell, dass sie einfach bessere Einträge schreiben, nehme ich an. Schönere Fotos posten und so.
Das wäre doch mal was Neues, ja. Nette Hacker. Ehrlich,
ich weiß es gar nicht so genau, was bringt das denn? Also wird das dann als Malware-Schleuder benutzt oder so? Oder kommen
wahrscheinlich
die dann,
posten die einfach Porno-Links, ja.
So, genau, für Spam,
Linkfarm.
Linkfarm und so. Ja, okay. Im Moment fehlt mir sonst die Originalität, mir auszudenken, was sie da vorhaben. Ne? Aber klar, solche
Geschichten. Aber das weißt du doch bestimmt, oder?
Ja, dann werden natürlich auch Nutzerdaten abgegriffen, ne? Also E-Mail-Adressen und so. Wenn sie irgendwie in die Datenbank reinkommen, kommen sie ja wahrscheinlich, wenn sie dann im Admin-Interface drin sind. Aber das ist echt momentan ein großes Thema. Gerade auch, weil die Plugins, also viele Leute die Plugins nicht vernünftig aktualisieren. Das sind ja so verbreitete Dinger, die auf jedem zweiten Blog sind. Und die werden dann einfach massenhaft angegriffen, auch über Sicherheitslücken, über Google dann alles automatisch. Und ja, wenn man da nicht aufpasst, dann kann man da ganz schnell Opfer werden.
Okay, außer man hat eins von diesen Teilen hier.
Das wäre mal ein Anfang, aber darüber hinaus ist halt auch wichtig, dass alles auf dem aktuellen Stand ist, weil da tauchen ständig Sicherheitslücken auf, da kann ja jeder reingucken in den Quellcode. Ne?
Ist auch ein genereller Tipp, den man, glaube ich, gar nicht oft genug geben kann, immer Updates, Updates, Updates.
Ja, das macht WordPress ja inzwischen auch ganz automatisch, also dass er sich die Aktualisierung runterzieht und man kriegt eine E-Mail und steht, ihr WordPress ist jetzt auf dem aktuellsten Stand, was ein bisschen erschreckend
inklusive
ist.
Inklusive der Plugins auch, ne?
Das weiß ich jetzt gar nicht, ob er die auch automatisch, ich glaube, das muss man noch selber machen, aber der Kern, das WordPress an sich, wenn man das nicht weiß, ist es erschreckend, dass plötzlich eine E-Mail kommt. Oh, ganz automatisch. Ne, aber klar, das ist schon wesentlich besser, als es in Vorversion mal war. Weil das habe ich dann auch nicht so gern gemacht. Dann ist ja doch immer noch ein bisschen Aufwand. Besonders früher noch, als man über FTP das Ganze machen musste, was jetzt schon wesentlich bequemer gemacht ist. Ja.
Also ein paar Tools dabei, um es schicker zu machen, ein paar Tools für die Sicherheit.
Genau.
Ich habe hier noch was für Sharing-Einstellungen.
Oh ja, das ist halt auch wichtig, weil viele Leute kommen nicht mehr nur über Suchmaschinen aufs Blog, sondern eben auch über irgendwelche Hinweise bei Facebook oder so. Und dann kannst du das mit einem Plugin so einstellen, dass deine Inhalte aus dem Blog gleich verteilt werden in die verschiedenen Social-Media-Kanäle.
Ach so, dass es dann automatisch gepostet wird.
Genau, ja. Mhm. Also ist ja auch sinnvoll
bei vielen Dingen. Ja, erspart viel Arbeit.
Ne, oder so diese omnipräsenten Sharing-Buttons, dass du die unter deinem Eintrag natürlich auch hast. Und solche Geschichten kannst du auch ganz, ganz bequem da nachrüsten. Ne?
So. Hast du das jetzt alles laufen bei dir?
Nein, ich habe nicht alles laufen, weil das kann auch zu Problemen führen, wenn du zu viel am Laufen hast, dass das Ding ja zu voll gemüllt ist und das Ding zu langsam läuft. Da gibt es auch ein Performance-Tool, was so versucht herauszufinden, wo es so ein bisschen hakt. Okay. Aber es sind natürlich so viele Faktoren, die dazu führen, ne, der Webspace allein, wie viele Ressourcen der hat und so. Da muss man halt ein bisschen ausprobieren.
Also wenn man das jetzt ausprobieren will, die Dinge, die du in dem Artikel hast, da sollte man nicht alle auf einmal einfach reinklatschen.
Ja, muss man halt sehen, wie das Ladeverhalten der Seite sich dann präsentiert und so. Und ich meine, man braucht ja wahrscheinlich nicht alles, sondern man möchte ja bestimmte Sachen haben. Aber es macht halt auch Spaß, das alles mal auszuprobieren und gucken, was die alle können.
Ja.
Ne, weil es gibt ja verschiedene, also von diesen Galleries gibt es ja ganz viele verschiedene, dass man guckt, was einem da selber am besten gefällt. Vielleicht ist es auch die Standardversion, die schon eingebaut ist. Die reicht ja eigentlich auch aus. Aber für so eine Fotoseite ist es schöner, wenn man da ein bisschen die anderen Tools nochmal ausprobiert und so. Ne?
Manchmal geht es ja auch um Kleinigkeiten.
Eben, ja, genau.
Ja, cool. Also wie viele Tools hast du da drin?
Ich habe es gar nicht gezählt, aber es sind einige. Es lohnt sich, den Artikel zu lesen.
Also ich glaube, wer WordPress benutzt, der kann auf alle Fälle mal reinschauen.
Unbedingt, ja.
Man kommt auch auf neue Ideen und merkt mal, was überhaupt möglich ist. So.
Genau. So ging es mir auch bei der Recherche, dass ich einiges Interessante entdeckt habe, was ich noch nicht kannte und jetzt am Laufen habe. Ja.
Ja, schöner Überblick.
Allein auch schon wegen dem Aufmacherbild, ne?
Vielleicht. Oh ja.
Stimmt, ja, wir haben es leider jetzt nicht als.
Nicht ganz.
Stimmt, ja.
Wow, Feuer. Allein deswegen lohnt sich das schon.
Unbedingt,
ja. Okay.
So, jetzt wird Geburtstag gefeiert.
Oh ja. Oh,
ja. Cool. 20-Jähriger, glaube ich, ne?
Ja, genau. Das Smartphone wird 20 Jahre alt oder ist 20 Jahre alt geworden am Samstag. Da ist nämlich der IBM Simon rausgekommen.
Für alle, die noch ein bisschen jünger sind, das iPhone war nicht das erste Smartphone, ja. Davor gab es schon Geräte.
Also natürlich, als IBM das Ding rausgebracht hat vor 1994, da gab es das Wort Smartphone natürlich noch nicht. Ja. Sondern sie haben das Ding verkauft als Twitter aus Mobiltelefon und PDA. PDA, das Wort gibt es ja jetzt heute nicht mehr, ne? Wenn das
damals diese, Palm und so,
diese Dinger mit so einem Stylus, die so kleinen Computer waren.
Ja. Eigentlich wie ein Smartphone ohne Telefon.
Das haben aber auch echt nur Nerds benutzt, oder? Oder war das irgendwie, da hat sich das je durchgesetzt?
Nerds, die genug Geld hatten.
Waren die teuer?
Also ich habe immer nur die ollen Dinger von meinem Vater bekommen.
Ah ja, okay.
Also ich hatte so zur Jahrtausendwende, da kamen ja gerade so Compaq-iPad-Dinger raus. Die waren das erste Mal sexy, ne, mit so einem silbernen Gehäuse.
Ja. Das war Windows.
Windows CE, Pocket-PC hieß es dann.
Genau.
Und dann hatte ich da richtig lange Spaß mit. Also verschiedene Geräte kamen dann raus, dann auch erste mit Funk in irgendeiner Form.
Stimmt. Ja. Also ich hatte auch so ein Ding, aber das habe ich nur benutzt, um Geocaching zu machen. Weil ich habe nämlich auf eBay irgendwie so ein Ding geschossen mit so einem GPS-Dingens da dran. Und dann konnte man damit Geocaching machen. Aber eigentlich war es Scheiße. War ziemlich
ätzend. Ja, die Bedienung halt. Ne? Das war halt Windows mit einem kleinen Prompelstift.
Ja, genau.
Startmenü und dann noch die Bildschirmtastatur am schlimmsten. Ne? Ja. Also da hat...
Windows CE müsste das noch gewesen sein, oder?
Und das Interessante bei diesem ersten Smartphone von IBM, vielleicht kannst du mal auf...
Ja, wir haben es auch hier. Genau, also das ist jetzt aus der Anleitung. Genau. Aber man kann sich, glaube ich, vorstellen, wie das aussah. Also ist jetzt kleiner, als ich dachte. Also das ist ja so gute Handgröße, ne?
Ja, das ist schon so ein
Oschi. Wie viel Kilo wiegt das dann?
Wenn ich mich richtig recht entsinne, also über 500 Gramm, also 510 oder 520 Gramm. Und da waren auch zwei Akkus beigelegt. Das sieht man, ist die Akkustation da mit dabei? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber auf jeden Fall hat das im Telefoniebetrieb auch nur eine Stunde durchgehalten. Also waren zwei Akkus dabei. Und das Display war, also zumindest wie ich das gesehen habe auf den Fotos, das Display war extrem kontrastarm. Also das war wirklich irgendwie nicht schön.
Und aber schwarz-weiß? Oder war das
schwarz-weiß.
So?
Ja. Aber man konnte schon Apps installieren.
Woher?
Es ist aber nur eine einzige. Ja, du konntest sie tatsächlich auch downloaden. Da war also irgendwie war auch ein Modem drin. Also man konnte das Ding dann ans Telefonnetz anschließen. Es gab aber nur eine App. Das war so eine ganz steinzeitliche, wie heißt denn das, wenn man sich vom Handy auf seinen Büro-PC einloggt. Wie heißt denn das?
Dieses Hotsinken?
Ne, Hotsinken heißt es ja nicht, sondern diese Fernwartungsgeschichte. Da gibt es doch irgendein Wort für, weiß ich jetzt nicht.
VNC? Wie bitte?
VNC? Ja, genau. Genau, so ein VNC-Ding. Und das war aber wahnsinnig teuer. Und da konnte man mit dem Handy seine Sachen da machen.
Wollte man wahrscheinlich nicht.
Aber was ich am lustigsten fand an dem Ding, ist, dass das Betriebssystem tatsächlich ein MS-DOS-Klon gewesen ist. Mhm. Also das war irgendwie da hat IBM irgendwie so ein MS-DOS-kompatibles Ding lizenziert und da drauf aber so eine grafische Benutzeroberfläche
gefunden. Ja, ich wollte gerade sagen, weil wie DOS sieht das ja nicht aus.
Nee, also du hast keine Eingabeaufforderung.
Ja.
Und dann hatten die sogar schon so eine Art von, nicht Wortvorhersage, sondern Zeichenvorhersage. Also du hast da irgendwie ein D eingetippt mit dem Stylus und dann hast du die sechs häufigsten nach dem D kommenden Buchstaben angezeigt bekommen. Das fand ich auch sehr interessant.
Okay, kam ja dann erst später wieder mit, nee, T9 konnte das auch noch nicht, oder?
T9 war einfach nur genau, schneller.
T9, und dann aber irgendwann mit dem iPhone oder was kam dann wieder, oder bei Android erst. Da waren wir wieder ein paar Jahre Pause.
Ja, ja, genau. Und es hat sich aber dann, ich glaube, es war ein halbes Jahr auf dem Markt und die haben auch 50.000 Stück, glaube ich, verkauft. Aber weil IBM damals wohl finanzielle Probleme hatte, haben sie das Projekt dann eingestampft, obwohl sie schon wieder an einem neuen gearbeitet haben.
Wie viel hat es gekostet?
Ich glaube, mit Vertrag in den USA trotzdem noch über $1.000. Und ich meine, es ist natürlich auch 20 Jahre her. Ich glaube, das war auch schon
viel Kohle. Ich sehe gerade, das hat sogar so einen Erweiterungsslot noch gehabt. Ne?
So ein PCMCIA-Slot,
ja. Oh Mann. Gab es da Karten überhaupt für?
Ja, diese eine App, die man kaufen konnte, die konnte man auch als PCMCIA Software kaufen. Also die haben sich das so vorgestellt,
auf einer Speicherkarte,
genau, dass man in den Laden gegangen ist und hat dann so Apps in so, es war halt so spielkonsolenmäßig. man konnte auch faxen damit. Nee, aber kennt einer das Ding? Also hat einer
das noch nie gesehen. Also ich wusste auch nicht, dass das existiert.
Ich habe auch noch nie davon gehört, muss ich sagen, vorher. Ja. Also ich habe mich da nur...
Also wir haben viele Geräte im Handymuseum, aber leider fehlt dieses Gerät.
Noch aber Panzer. Es ist wohl, also die Lehrmeinung ist tatsächlich, dass das das erste Smartphone gewesen ist.
Okay.
Also da, dann ging es ja schnell, dann kam ja irgendwann der Nokia Communicator, aber das ist alles danach gewesen.
Das, ja, das hat ja schon ein Farbdisplay, glaube ich, oder?
Ich glaube, der erste noch nicht.
Der erste noch nicht?
Glaube ich, weiß ich auch nicht so genau. Okay. Aber lustig ist wirklich, dass dieses erste Smartphone ungefähr parallel mit dem ersten Webbrowser gekommen ist. Also dieses Mosaic. Mhm. NCSA Mosaic, wie war das? Genau. Das ist irgendwie ein Jahr vorher rausgekommen. Das heißt, deswegen war auf diesem Smartphone natürlich auch kein Internetbrowser, weil das Internet da noch so ein Freak-Ding
ist. Geschweige denn mobiles Internet noch. Also. Ja, gut. ich muss meinen Palm gleich mal hot sinken.
Was war denn euer erstes Smartphone?
ich hatte, glaube ich, das erste eigene, das war das 7170 von Nokia. Das war das erste mit WAP. Ne? Das war so das richtig, also irgendwie wollte es irgendwie jeder haben und dann wieder doch nicht, irgendwie ein paar Monate später. Ne?
Das, aber das 7110 oder das
7170?
Das ist dieses das, was man so, dieses aus Matrix, ne?
Was so
aufgeklebt.
Das war das sieht ähnlich aus. Das hat auch so war grün und auch mit so unten zum Ausziehen und in der Mitte so ein Navigationsrad im Prinzip. Und für damalige Verhältnisse ein riesen Display.
Stimmt.
Das war zu Anfang noch ganz schwer zu kriegen. Ne? Mhm. Dann hat man sich mal ausgetobt im WAP. Ne?
Und konnte, das hat dann noch ein Vermögen gekostet, oder?
Kinoprogramm konnte man sich angucken, ne? Weil ich hatte von E-Plus, die hatten ja dieses iMode lizenziert, dieses japanische.
Ja, die Alternative dazu. Ja.
Genau.
Konnte das, auch ein bisschen mehr.
Das war eigentlich ganz cool. Aber irgendwie, also ich kann mich nur daran erinnern, dass ich das benutzt habe, um Kinoprogramm in anderen Städten nachzugucken oder Bahnen oder so. Hm. Aber sonst habe ich da auch nicht so richtig viel mitgemacht.
Das war halt teuer. Ja, eben, genau. Da hat man doch wirklich noch die Kilobyte gezählt, weil es so exorbitant teuer war. Ich finde es auch witzig, dass E-Plus damals so ein Vorreiter war und heutzutage noch nicht mal ein vernünftiges LTE-Netz hat.
Ja, das stimmt. Ja.
Also das hat sich schon gewandelt. Ja, ich hatte als erstes ein Windows-Mobile-Gerät, einen HTC Diamond. Und habe danach nie wieder ein Windows Mobile angefasst. Also ich hab das noch geroutet, damit dann Windows Mobile 6.5 raufkam.
Also natürlich vor Windows Phone, also vor
genau, das gab es noch nicht. Es gab noch Windows Mobile.
Dann, und das basiert, ich glaube, das kam ja von den PDAs, ne? Das
ich glaube, ja. Also es war dann so ein Ableger von CE oder sowas.
Mhm.
Es war ätzend.
Oh Gott.
Und dann kam das HTC Magic zum Glück mit Android drauf.
Oh, das war das erste?
Nee, das zweite war das. Das war das erste preiswertere, so Mittelklasse mit so einem Trackball noch und so Quatsch.
Ja, ich habe mir dann kurz drauf das Nexus One gekauft. Das ist, glaube ich, vielleicht ein Jahr später oder so oder ein halbes Jahr.
Ja.
Vor allem, das ist noch gar nicht so lange her, ne? Und wir haben uns da schon so lange gewöhnt. Das ist wirklich strange.
Und also ich finde auch interessant, wie lange das gedauert hat. Das ist 20 Jahre her, das erste Smartphone, aber bis die ersten vernünftigen rauskamen, ist das dann nochmal locker 10 Jahre.
Also das muss man Apple dann schon zugutehalten, dass das iPhone wirklich schon. Diese ganze Geschichte mit den Apps und dass das auf einmal Spaß gemacht hat und so,
das war der dritte Hintern, den die brauchten.
Ne? Können die sich schon auf die Fahnen schreiben.
Ja, ich bin Späteinsteiger, was Smartphones betrifft. Das war das Nokia E sowieso mit so einer kleinen Tastatur halt unten dran. Das war schon cool.
Ja, aber da kann ich mich auch noch dran erinnern.
E52, 62, irgendwie sowas.
So drauf.
Genau, ja, aber ich konnte E-Mails abrufen und browsen und alles. Ja. Und die kleine Tastatur war echt cool. Die vermisse ich jetzt noch.
Du vermisst eine Hardware-Tastatur?
Ja, schon. Ich bin da ein bisschen alt.
War die nicht drin in diesem HTC Magic?
Nee.
Ach, wie hieß das denn
noch? Das war das erste, glaube ich, ohne Hardware-Tastatur.
Es gab doch irgend so ein ganz frühes Android-Telefon mit so einer Hardware-Tastatur. Wie heißt denn das noch?
War das nicht das G1?
Ja, klar, das war das G1.
Ja,
das
stimmt,
erste. Genau. Ja, natürlich, genau. Das war das erste. Das war so ein ganz komischer Mechanismus, wo die Tastatur dann so Bogen machte. Ja.
Irgendwie so eine Hardware-Tastatur finde ich irgendwie auch immer noch geil. Aber ich meine, jetzt kannst du ja halt mit Bluetooth ankommen.
Da ist keinen Sinn mehr drin. Allein wegen Swipe und so, das ist...
Ja,
ja, das trainiere ich gerade noch. Ich habe es relativ neu und es wird schon besser, aber so richtig geil ist das nicht.
Hast du das nicht schon seit einem Jahr?
Nee, ich hatte es dann wieder weg und jetzt habe ich ein richtiges Smartphone, endlich. Und jetzt kann ich das auch vernünftig benutzen, weil auch der Bildschirm groß genug ist. Also es wird besser.
Na okay, gut. Dann sind wir mal froh, dass wir uns mit sowas nicht befassen mussten.
Nee,
mit
so einem
Klopper, Schön. Alles klar. Wir sind ausnahmsweise nicht am Wochenende zu euch gekommen. Nächstes Mal wird das wieder anders sein. Und diesmal habt ihr was für die Woche zum Gucken. Und ansonsten sehen wir uns wieder Samstag. Und wir sehen uns auch wieder, hoffentlich. Ja. Alles klar, bis dann. Ciao.
Jetzt läuft so ein Abspann da durch und wir müssen noch so. Oh, ja. Den Ton hört man jetzt nicht mehr.
CT Uplink.